Ich habe mich wieder mal an den ersten Petrusbrief gewagt, habe aber gemerkt, dass ich einen Text ausgelassen habe. Den muss ich dann nächstes Mal nachholen. Es ist also jetzt eine Lücke in dieser Serie. Ich wollte sie ja zuerst nicht weitermachen, weil da zu viel Zeit zwischen den einzelnen Predigten von mir waren, aber ich habe dann gedacht, ist eigentlich dumm, wenn man etwas anfängt, sollte man es auch zu Ende führen. Darum bin ich darauf zurückgekommen und lese jetzt dann 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Die Lücke, die ist von Kapitel 2, 4, da habe ich etwas ausgelassen und das sind eigentlich wichtige Texte, darum werde ich das sicher noch nachholen, 4 bis 10. Aber jetzt sind wir bei 18 und ich lese da mal diesen Text aus der Zürcher Bibel, wenn wir schon Zürcherjahr haben. Gut, ihr Sklaven, seid mit aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Freundlichen, auch den Verkehrten, denn das ist Gnade, wenn jemand, weil er Gottes eingedenk ist, Trübsale erträgt, sofern er Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist das, wenn ihr für Verfehlungen gezüchtigt werden und es erduldet? Wenn ihr aber für Recht tun leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, noch ist Trug in seinem Munde gefunden worden. Als er gescholten wurde, schalt er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Er übergab es vielmehr dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden an seinem Leibe selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen und der Gerechtigkeit lebten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr irrtet umher wie Schafe, aber ihr habt euch jetzt hingewandt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Soweit das Wort Gottes. Und jetzt kommt Menschenwort. Ich hoffe, inspiriert und geleitet durch den Heiligen Geist. Ja, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich wichtig für uns? Worauf kommt es an? Nun, diese Frage sollten wir uns eigentlich immer stellen, wenn wir Bibel lesen. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Petrus spricht hier Unterordnung an. Ihr Sklaven seid mit aller Furcht euren Herren untertan. Oder andere Übersetzung, unterordnet euch euren Herren. So, oder wie es im Abschnitt vorher schon angeklungen war, seid aller menschlichen Ordnung untertan, um des Herrn willen, sei es dem Kaiser als dem Oberherrn und so weiter. Also Petrus hat hier ein Thema aufgegriffen, das uns irgendwie etwas empfindlich trifft. Unterordnung. Unterordnung, na, das ist nicht etwas, das uns Freude macht. Wer will sich schon gern unterordnen? Und Petrus macht damit gleich weiter im nächsten Abschnitt, wenn es um die Ehe geht. Ja, da hat Petrus wirklich etwas aufgegriffen, das uns Mühe machen kann. Aber zuerst beginnen wir von vorn. Ihr Sklaven steht da, seid mit aller Furcht euren Herren untertan. Sklaven, da können wir sagen, naja, das geht mich nichts an, ich bin kein Sklave. Wir kennen diese Sklaverei nicht mehr, wie sie damals noch möglich und vielleicht sogar auch üblich war. Ich habe mich dann dahinter gemacht und mal den griechischen Text nachgelesen. den Text, um dieses Wort Sklave mal anzuschauen. Und dann war ich zuerst mal gerade überrascht, denn Petrus braucht hier nicht den üblichen Begriff, den die Bibel sonst für Sklave braucht. Wenn Paulus in seinem Briefbeginn oft schreibt, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, dann steht da der Begriff Doulos, was eigentlich Sklave heißt oder eben Knecht. Aber es bezeichnet eine Person, die nicht frei ist, die einem anderen gehört, sozusagen. Der Doulos, der Sklave, der Knecht. Und genau diesen Begriff braucht hier Petrus nicht. Er braucht einen anderen Begriff. Er braucht den Begriff Euketai, und Euketai hat den Hintergrund vom Haus. Oikos heißt das Haus, und Euketai ist hier der Begriff, und das heißt Hausdiener. Jemand, der im Hause dient. Und das kann wohl ein Sklave sein, muss aber nicht. Es gab auch Tagelöhner. Es gab Leute, die gegen Lohn gearbeitet haben. Sklave war Eigentum. Der hat für Kost und Logis gearbeitet. Aber der Hausdiener, der war insofern eigentlich, konnte man sagen, freier Mitarbeiter. Meistens haben die dann auch jeden Abend ihren Lohn bekommen. Also, Petrus spricht hier eigentlich von einem Begriff, der uns jetzt alle angeht. Es geht ihm nicht um die Stellung eines Sklaven, sondern es geht ihm um das Verhältnis zwischen Arbeiter und Vorgesetztem. Und das ist zeitlos. Und da finden wir uns die meisten wieder. Also ich zum Beispiel habe den Vorteil, dass ich nicht Sklave bin, nicht mehr mal meiner Firma, denn ich habe mich frühzeitig pensionieren lassen. Also die Firma kann nichts mehr einfordern von mir. Ich bekomme das Geld ohne Leistung. Tja, zumindest das von der Pensionskasse. Aber da war Vorleistung dahinter, ja. Von nichts gibt es nichts. Wer nichts eingezahlt hat, holt auch nichts raus. Aber das ist so, in dem Sinn bin ich eben nicht mehr in dieser Abhängigkeit. Aber Petrus hat ja hier das Thema Unterordnung gebraucht. Und wie wir gesehen haben, hat er das im vorderen Abschnitt in Bezug auf die Obrigkeiten angewandt und im kommenden Abschnitt in Bezug auf die Ehe. Und hier auf das Verhältnis zwischen Arbeiter und Vorgesetzten. Was ist dann eigentlich wichtig? Es geht ihm hier um den Bereich der Unterordnung. Und ich denke, hier schreibt Petrus ein Stück weit auch, akzeptiert eure untergeordnete Stellung gegenüber denen, die euch vorgesetzt sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie euch gut behandeln oder ob sie euch ungerecht behandeln. Er schreibt nämlich hier, unterordnet euch nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Verkehrten. Naja, das ist noch glimpflich gesagt. Es gibt noch mehr als nur verkehrt. Wie? Launisch, genau, launisch steht in einigen Übersetzungen. Wunderlich, also da gibt es verschiedene Begriffe, die dazugehören. Das kann auch unfreundlich, das kann irgendwas sein, eben eine Art, die uns Mühe macht. Und bei der es uns oft schwerfällt, uns einfach unterzuordnen. Denn da spielt eine Art Ungerechtigkeit mit. Und da sind wir eigentlich bei einem schwierigen Thema, bei einem heiklen Thema. akzeptiert eure untergeordnete Stellung gegenüber denen, die euch vorgesetzt sind, unabhängig davon, ob sie gut sind und euch gut behandeln oder ob es schwierige Charaktere sind, die euch auch ungerecht behandeln. Und damit sind wir eigentlich eben bei einem heiklen Thema. Wir leben heute in einer Zeit, wo die halbe Welt um Rechte kämpft. Menschenrechte, Frauenrechte, gleiches Recht für alle, auch gleicher Lohn für alle, alles soll gleich sein, sogar das Geschlecht. Und da hat Petrus ein heikles Thema angesprochen. Denn Unterordnung entspricht alles andere als dem heutigen Zeitgeist. Der Zeitgeist hat eine andere Ausrichtung. Man kämpft gegen die Unterordnung. Es ist nicht modern. Unterordnung gilt als schwach, unzeitgemäß, als feige und so weiter. Da hat Petrus irgendetwas angesprochen, was uns trifft. Und wenn er das angesprochen hat, müssen wir nicht meinen, dass Unterordnung damals normal war. Es war anscheinend auch etwas, das gegen die Persönlichkeit des Menschen geht. Niemand und auch damals nicht hat sich gern untergeordnet. Jeder wollte frei sein. Einmal hat ein Prediger, ich glaube, das war Martin Meyer gewesen. Martin Meyer hat mal in einer Predigt gesagt, nicht bei uns: Die Menschheit, die Welt hat 8 Milliarden Menschen und jeder ist der Wichtigste. Jeder hat das Gefühl, ich bin der Wichtigste. So eine Art Selbstüberschätzung. Und hier mahnt Petrus zur Unterordnung. Und das scheint eben auch damals nicht selbstverständlich gewesen sein. Aber Petrus gibt auch eine Begründung, weshalb wir uns unterordnen sollen. Er sagt nicht einfach, mach das und lässt das dann dabei bleiben. Er sagt dann, es ist Gnade, wenn jemand, weil er Gottes eingedenk ist, Trübsale erträgt, sofern er Unrecht leidet. Also hier klingt auch an, was ich vorhin gesagt habe, dass es auch mit Unrecht zu tun hat. Und solches Unrecht kann mit Leiden in irgendeiner Form verbunden sein. Es geht hier ja nicht um Krankheit, sondern es geht um die Behandlung von Vorgesetzten gegenüber den Mitarbeitern oder den, ja, sag mal fast Abhängigen. Und heute ist das oft genau das Problem. Man wird nicht gerecht behandelt, aber man kann nicht einfach aus dem Job davonlaufen, weil es keine Alternative gibt. Viele, besonders wenn sie schon etwas vorgerückt sind im Alter, sind angewiesen auf den Arbeitsplatz, den sie haben. Wenn sie den aufgeben, finden sie unter Umständen nichts mehr. Also gilt es, etwas zu ertragen, auch wenn es einem nicht passt, wenn man leidet darunter. Das ist nicht immer ganz einfach. Und jetzt sagt Petrus, macht das um des Herrn willen. Auch im vorherigen Abschnitt lesen wir von einer Unterordnung aufgrund der Furcht Gottes. Es ist die Furcht Gottes, die uns dazu leitet, uns unterzuordnen. Was heißt das? Aus unserer Beziehung zu Jesus Christus leben wir. Hier bei ihm haben wir die volle Anerkennung. Er ist es, der uns gerecht gemacht hat. Er ist es, der uns, ja, wie soll ich sagen, wertschätzt. Petrus schreibt hier Er hat unsere Sünden ans Holz getragen. Er hat unsere Last getragen. Er ist es, der uns ja, Wertschätzung entgegenbringt. Und das soll uns auch die Möglichkeit und die Kraft geben, auszuhalten, wenn wir bei Menschen unten durch müssen. Und das nicht nur einfach darum, um der Unterordnung willen, sondern wer sich Menschen unterordnen kann, wird sich auch Gott unterordnen können. Denn Gott ist genau das Gegenteil von Menschen. Er ist der wahre Vater, der über aller Vaterschaft steht, lesen wir im Hebräerbrief. Und er ist es, der uns erkauft, erlöst und sich selbst untergeordnet hat unter den Willen des Vaters. Und er gibt uns die Wertschätzung. Unterordnung hat seine Begründung in der Furcht des Herrn. Oder wie es in Vers 13 heißt, wo es um die Obrigkeiten geht, seid aller menschlichen Ordnung untertan um des Herrn willen. Interessant ist, dass jetzt die Versklavung, wenn wir schon von Sklaven oder so gesprochen haben, die Unterordnung, die dürfen wir gegenüber unseren Vorgesetzten oder eben gegenüber der Obrigkeit haben. Aber interessant ist, wenn wir das 1. Petrusbrief lesen, dass es einen Aufbau hat. Da kommt die Unterordnung Gott gegenüber. Und dann spricht er die Sünde an. Und er sagt, dieser sollt ihr euch nicht unterordnen. Es gibt also etwas, dem wir uns unterordnen sollen, um des Herrn willen. Und es gibt etwas, dem wir uns überhaupt nicht unterordnen sollen. Das Prinzip Lust. Das Prinzip Lust in allen ihren Facetten soll uns nicht bestimmen. So lesen wir in Vers 11, ihr Geliebten, ich ermahne euch als Pilger und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die wider die Seele streiten, und führet einen guten Wandel unter den Heiden. Hier haben wir also genau diesen Gedankengang schon drin. Unterordnen auf der einen Seite, aber widerstehen und nicht nachgeben auf der anderen Seite. Und das Nicht-Nachgeben geschieht gegenüber der Sünde, gegenüber der Lust, die uns immer wieder weg von Christus treiben will. Der Herr Jesus hat durch den Heiligen Geist uns erfüllt. Und dieser Geist, der in uns wohnt, dem sollen wir uns unterordnen. Und wisst ihr, was dann geschieht? Der Heilige Geist ist es, der in uns wirkt. Und zwar Früchte des Geistes lesen wir in Galater 5, Vers 22. Da steht, die Furcht des Geistes aber ist, hören wir, die Furcht, um die Frucht des Geistes ist Freude, Liebe, also Liebe beginnt es, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also Frucht entsteht durch die Unterordnung unter den Geist Gottes. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, uns unterzuordnen und nicht immer und in allem uns selber behaupten wollen. Und genau das möchte Petrus hier ansprechen. Unterordnet euch, lernt es euch von Gott, von Gottes Geist führen zu lassen. Es gehört zur Art Gottes, vielleicht zur Erziehung, die Gott mit uns macht, dass er uns in Situationen hineinführt, wo diese Eigenschaften gefördert werden, diese Früchte. Und Sanftmut zum Beispiel lernen wir nicht da, wo alles rund läuft. Das lernen wir da, wo wir herausgefordert sind, wo wir eben vielleicht ungerecht behandelt werden, wo man uns Vorwürfe macht über Dinge, für die wir gar nichts können. Und da geht es darum, dass wir lernen, auch Unrecht zu ertragen im Namen von Jesus Christus. Es geht hier nicht nur nicht darum, dass wir, wie soll ich sagen, das nicht ansprechen dürfen. Unrecht muss nicht einfach Schwamm drüber. Man darf das ansprechen. Vielleicht muss man es manchmal auch ansprechen, wenn Unrecht geschieht. Aber wenn uns Unrecht geschieht um Jesu Willen, dann sollen wir das ertragen. Und dann müssen wir unterscheiden, ist es jetzt um Jesu Willen? Petrus sagt, es macht nichts, wenn ihr um Jesu Willen Unrecht leidet, Trübsal, Leiden zu ertragen habt, als wenn ihr zu Recht gestraft werdet. Zu Recht man euch Vorwürfe macht, weil wir unanständig frech sind gegenüber Vorgesetzten, weil wir ungehorsam sind, weil wir unsere Leistung nicht erbringen, dann haben sie das Recht, uns mit uns ja, so umzugehen, dass sie sagen, so geht das nicht. Wir sollen Menschen sein, die in dieser Welt Jesus Christus bezeugen. Petrus wendet sich ja hier an Menschen, die sich bewusst Jesus angeschlossen haben, die bewusst Jesus-Jünger sein wollen, ihm nachfolgen wollen. Und dabei geht es wirklich nicht darum, dass man sich alles gefallen muss, sondern dass wir uns im Klaren sind, dass diese Welt Anstoß nimmt am Evangelium und auch an denen, die das Evangelium vertreten. Die Welt nimmt Anstoß am Glaubenszeugnis der Jesusjünger. Und wenn wir uns nun dauernd über jede kleinste Ungerechtigkeit ärgern und wehren, dann wird einfach die Ablehnung größer. Dann werden wir umso mehr Schwierigkeiten bekommen. Die Welt hat ein anderes Gerechtigkeitsverständnis als das Wort Gottes. Christen, und das habe ich auch schon gesagt, sind gerecht gemacht durch den Glauben an das Evangelium. Aber diese Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Menschen achten das nicht. Diese Gerechtigkeit kommt auch von Gott und unterscheidet sich von der Weltgerechtigkeit. Das ist einfach eine Realität. Es geht nicht darum, dass es falsch ist, zum Beispiel für gleiche Arbeit gleichen Lohn einzufordern, ob man dafür gerade auf die Straße muss und Streiktage machen muss. Naja, ob das für Christen der richtige Weg ist, ist eine andere Frage. Aber irgendwo ist das schon legitim. Aber als Christen sind wir in erster Linie dazu berufen, das Wesen Jesu in diese Welt hinein zu transportieren. Das ist unser Auftrag. Und das löst Irritationen aus und Ablehnung. Und das sollen wir auch wissen und auch akzeptieren. Wenn wir uns also unterordnen, soll das um Jesu Willen sein. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott. Petrus schreibt, dass es besser ist, sogar dass es Gnade ist, Gnade, wegen Gutem zu leiden und ungerecht behandelt zu werden, als dass man uns straft, weil wir unanständig, frech, unehrlich oder falsch sind. Es geht also eigentlich im Text auch darum, dass wir in dieser Welt Vertreter der Liebe und der Gnade Gottes sind. So lesen wir zum Beispiel schon in Vers 9, das ist eben der Abschnitt, den ich noch nicht behandelt habe. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Dazu sind wir hierher in diese Welt gesandt, dazu sind wir an dem Ort, wo wir sind, ob das nun in der Arbeit ist oder irgendwo. Gott hat uns zu Boten seines Lichtes gemacht. Ein Christ, der sich immer und über allem zur Wehr setzt, wirkt penetrant, abstoßend. Nicht nur ein Christ, auch die anderen. Aber Christen können sich das noch weniger leisten, weil das immer irgendwie mit ihrem Glauben dann in Verbindung gebracht wird und sie deswegen wiederum negativ behandelt werden. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht penetrant und abstoßend sein. Es ist besser, und das ist nun der Weg, den uns auch Petrus hier zeigt, wie Jesus das gemacht hat, sich im Gebet zu überlegen, wie wir uns auf die entsprechende Situation einstellen können. Vielleicht kann wirklich ein Unrecht so angesprochen werden in Respekt und Demut, so dass es eine Besserung bringt. Das ist ein Weg. Aber was wir immer können, das ist das, was auch Jesus gemacht hat. Wir lesen im Vers 23, als er litt, drohte er nicht, er übergab es vielmehr dem, der gerecht richtet. Also Jesus hat sich nicht gewehrt, da war ja so viel Unrecht, das ihm angetan wurde. Manchmal hat er gesagt, was ihr da tut, ist nicht recht. Trotzdem hat er sich darunter gebeugt, und wir lesen, er hat es Gott anbefohlen. Er hat es dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Also Jesus selber unterordnet sich unter den Weg, den der Vater ihm vorgegeben hat. Warum? Um der Menschen willen. Um Menschen zu retten. Um Menschen die Botschaft des Evangeliums glaubhaft weiterzugeben. Er übergab es dem, der gerecht richtet, und das ist Gott. Worauf kommt es also an? Das war ja auch die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es an? Petrus sucht immer wieder die Mitte des Glaubens. Er sucht immer wieder das Zentrum. Und das Zentrum, diese Mitte, das ist nicht ein Dogma, das ist nicht eine Theorie oder Theologie, sondern es ist diese Mitte, die Person Jesus Christus selber. Petrus verweist in diesem Thema Unterordnung, seht auf Jesus Christus. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das ertragen? Er, der in seiner Wirklichkeit Sohn Gottes war, aber auch wahrer Mensch. Der wahre Mensch, so wie ihn Gott sich gedacht hat bei der Schöpfung schon. Jesus verkörpert diese Vollkommenheit des Menschen, die Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und das Ziel ist, dass wir sein werden wie er, so wie es Johannes im ersten Johannesbrief erwähnt hat. Nicht, dass wir in dem Sinn wie Gottes Sohn sind, wie Jesus Gott selber ist, aber dass wir in unserem Denken und Handeln und in unserem Wesen Jesus Christus entsprechen und Gottes Ebenbild sind, so wie es eben ursprünglich gedacht war. Das ist das Ziel. Und Richi Furter hat ja jetzt letztes Mal auch gesagt, da sind wir noch nicht. Da arbeiten wir dran, wir sind noch nicht ganz 100. Ja. Also Petrus führt uns in das Zentrum. Er stellt uns Jesus vor Augen, der sich um unseres Heils willen dem Vater untergeordnet hat und sich schlussendlich auch dem ungerechten Urteil der Menschen untergeordnet hat. Und damit steht Petrus in einer Reihe mit dem Apostel Paulus. Wenn wir da lesen im Philipperbrief, Kapitel 2, da spricht Paulus genau auch diese Gedanken an. Philipperbrief 2, Vers 5. Diese Gesinnung habt in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also Jesus hat sich unter den Willen des Vaters unterordnet, hat seine Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden und hat sich auch dem Urteil der Menschen unterordnet. Und jetzt sagt Paulus hier, diese Gesinnung, wie sie Christus hatte, soll auch in euch vorherrschen. Das soll unser Denken sein. Diese Gesinnung habt in euch, die auch in Christus Jesus war. Es geht also viel weniger um uns als um Christus. Und das gibt einen Blickwechsel. Wir sehen nicht mehr uns, wir sehen nicht mehr unser Leiden, unsere schwierige Situation, wie wir damit zurechtkommen müssen, sondern plötzlich steht Jesus im Zentrum. Ich lebe, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir dürfen alles Unrecht weiterleiten an den, der noch viel mehr erduldet hat. Er hat nicht nur selber alle Bosheit, über alle Bosheit und Mächte triumphiert schlussendlich, das lesen wir dann auch da im Paulus, im Philipperbrief. Er ist dann erhöht worden und Jesus hat über die Mächte und über all die Bosheit und Schuld und Sünde triumphiert. Aber er hat nicht selber alles nur für sich gemacht, sondern eben für uns, sondern wird auch mit uns mit zum Triumph der Geretteten führen. Zum Triumph über Sünde, Tod und Teufel, über alle Ungerechtigkeit. Und so wie Paulus im Philipperbrief darauf hinweist, wie auch Petrus, der ohne Schuld verurteilt wurde um unserer Sünde willen, er schreibt hier, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber ans Holz hinaufgetragen, im Vers 24 in unserem Text, damit wir von den Sünden loskämen und der Gerechtigkeit lebten. Jesus nimmt uns mit in diese Gerechtigkeit. Er hat uns diese Gerechtigkeit schon gegeben durch den Glauben an das Evangelium. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen. Das lesen wir in Römer 5. Und so können wir bestehen in dieser Welt, auch in einer ungerechten Welt, auch wenn es darum geht, uns unterzuordnen, da wo es uns schwerfällt. Jesus lässt uns hier nicht allein, sondern er ist vorangegangen. Weiter lesen wir dann, und das ist schon langsam gegen Ende des Textes, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, denn ihr irrtet umher wie Schafe. Petrus nimmt hier einen Gedankengang auf, den wir von Jesaja 53 her kennen. Er hat unsere Schuld getragen. Er ist es, der unsere Wunden heilt. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, weil er gelitten hat. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir werden Heilung, auch das ist noch nicht vollendet. Auch die Heilung ist noch nicht ganz hundertprozentig. die kommt noch. Die kommt bis am Ende, wo alles gut wird. Siehe, ich mache alles neu. Auch das, was jetzt noch leidet, das wird neu in Christus. Und dann sagt er hier, denn ihr irrtet umher wie die Schafe, auch das kommt aus Jesaja 53 zum Ausdruck. Denn er hat sich unser angenommen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie die Bibel eine Einheit ist. Gott lässt uns nicht allein. Wir haben einen Hirten. Und die Frage ist nun gegen Ende des Textes, hast du diesen Hirten? Ist er dein Hirte? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dann steht weiter, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ist das bei dir so? Bist du ein Jesusjünger, eine Jesusjüngerin, die auf sein Wort hört, die sein Wort liest, versteht und diesem Hirten Raum gibt im Herzen? Petrus setzt die Grundlage, auf welcher es uns möglich ist und möglich sein wird, uns unterzuordnen, wo wir in dieser Gesellschaft Vorgesetzte haben, egal in welcher Beziehung. Sie haben nicht über unseren Glauben zu gebieten. Sie können uns unseren Glauben, sie können uns unseren Hirten nicht wegnehmen. Sie haben nicht das Recht, uns zu Handlungen gegen den Willen Gottes zu zwingen, zu gebieten oder gegen den Glauben. Sie haben auch nicht das, ja, sie haben diese Rechte nicht, aber sie haben das Recht, dass wir unsere, sage jetzt mal, Arbeitsverträge einhalten, dass wir unsere Leistung erbringen, für die sie uns bezahlen. Das haben sie das Recht, da sollen wir uns unterordnen. Aber in Christus sind wir wertgeachtet vor Gott. Und das ist letztlich das, was zählt, was über dieses Leben, über die Endlichkeit dieses Lebens hinausgeht. Und Christus hat uns wertgeachtet so sehr, dass er sich selbst für uns hingab. Er hat uns in diese Welt gesandt, wie er selbst vom Vater gesandt wurde. Lesen wir in Johannes 17. Damit wir in der Welt Salz und Licht seien. Und das können wir am ehesten dann, wenn wir dieselbe Gesinnung an den Tag legen wie er. Das ist nicht immer einfach. Es wird uns auch nicht immer gelingen. Aber das ist Gottes Ziel und Auftrag für uns. Noch etwas. Wer sich Menschen gegenüber unterordnen kann, und das habe ich auch schon gesagt, kann das auch Gott gegenüber. Denn Gott ist ein gütiger und gnädiger Gott. Manchmal lässt er etwas zu, um uns zu prüfen, uns zu stählen, zu stärken, damit wir bewährt werden. Und in allem bleibt er an unserer Seite. Amen. Ich möchte beten. Herr, auf dieses Wort wollen wir lassen, dieses Wort wollen wir aufnehmen. Es ist nicht immer einfach, wir sehen es hier beim Petrus, und es ist auch nicht immer einfach, alles zu verstehen. Und auch nicht immer einfach richtig zu reagieren und zu handeln. Aber du bist mit uns. Du hast gesagt, du gibst uns deinen Geist und du hast ihn gegeben, damit er bei uns ist und bei uns bleibt. Und uns führt in dieser Wahrheit. Und uns lehrt, wie man uns verhalten soll. Er lehrt uns alles, das, was du den Jüngern beigebracht hast. Und so wollen auch wir lernfähige Jünger sein. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst und hilfst, uns zu bewähren im Alltag, letztendlich zu deiner Ehre, dass Menschen merken, wir leben mit dir in einer Verbindung, in einer Beziehung. Ja, danke, dass du uns Wachstum schenkst, dass du die Früchte in uns wirkst, die sichtbar werden und nicht verborgen bleiben können. Hilf du. Wir danken dir für deine Treue und Gnade. Amen.